Nachdenkseiten. Die kritische Website.
SaubermännerInnen. Die schmutzigen Seiten der politisch Korrekten. Ein Beitrag von Udo Brandes. Eines der beliebtesten ideologischen und politischen Machtinstrumente des liberalen Establishments ist das Moralisieren. Moralisieren beinhaltet aber immer auch, ob ausdrücklich oder unausgesprochen, die Behauptung, wir sind die Guten, ihr seid die Bösen. Aber wie schon das Sprichwort sagt, wer mit dem Zeigefinger auf andere zeigt, auf den selbst zeigen die drei anderen Finger. Unser Autor Udo Brandes hat sich deshalb mal Gedanken über die schmutzigen Seiten des politischen korrekten Bürgertums gemacht. Also über die Mitbürger, die so gern in der Rolle der sogenannten SaubermännerInnen auftreten. Psychoanalytiker sprechen von einer Reaktionsbildung, wenn ein Mensch einen emotionalen Impuls abwehren muss, etwa weil er sozial unerwünscht ist, und das gegenteilige Verhaltensmuster dabei entwickelt. So kann sich zum Beispiel eine Feindseligkeit, die, aus welchen Gründen auch immer, abgewehrt werden muss, in auffallender, übermäßiger Freundlichkeit ausdrücken. Genau das ist es, warum ich den Gutmenschen und Moralpredigern so misstrauisch gegenüberstehe. Meines Erachtens steckt dahinter eine solche Reaktionsbildung. Die eigenen schmutzigen Bedürfnisse werden von politisch korrekten Moralaposteln abgewehrt, indem sie sich demonstrativ und lautstark für das Gegenteil engagieren. Das ist, wie der österreichische Philosoph Robert Pfaller es sehr schön formuliert hat, mit einem Genießen des Schmutzigen verbunden. Zitat: Die Reaktionsbildung ist eine zutiefst zweideutige Form der Abwehr. Weil sich in ihr gerade im Abwehren immer auch das abzuwehrende Durchbruch verschafft. Das macht sie so kostbar, denn in ihr steckt heimliches Genießen, Zitat Ende. So Robert Pfaller in seinem Buch »Das schmutzige Heilige und die reine Vernunft« auf Seite 181. Mit anderen Worten, die Anhänger der politischen Korrektheit sind deshalb oft so fanatisch, weil sie auf diese Weise ihren eigenen Schmutz ebenso abwehren wie auch genießen können. So können sie zum Beispiel die eigene Feindseligkeit und Vernichtungslust durch die Beteiligung an einem politisch korrekten Shitstorm, bei dem ein Mensch beruflich und sozial vernichtet wird, sowohl abwehren als auch ausleben. Exemplarisch war dies bei den faschistoiden Hetzkampagnen gegen Ungeimpfte zu bemerken. Plötzlich sanken Intellektuelle, Künstler, Journalisten und Politiker, die ansonsten bei jeder Gelegenheit Demokratie, Rechtsstaat und Humanität predigen, auf das Niveau eines faschistischen Mobs herab und hetzten voller Vernichtungslust gegen Menschen, die für sich die Entscheidung getroffen hatten, sich nicht impfen zu lassen. Inzwischen wissen wir, die Bedenken der Skeptiker in Bezug auf die Corona-Impfung waren nicht unbegründet. Lesen Sie hierzu auch den verlinkten Bericht der Berliner Zeitung, in dem endlich auch mal Menschen zu Wort kommen, die schwere Impfschäden erlitten haben. Derartige Hetzkampagnen sind einmal mehr die Bestätigung für zwei Thesen von Sigmund Freud. Nämlich erstens, dass die Zivilisation nur ein ganz dünner Firnis ist, der sehr schnell aufbrechen kann. Und zweitens, dass die Menschen sich überwiegend eben nicht rational verhalten, sondern tief emotionale Wesen sind und für rationelle Appelle oft nicht empfänglich. Und das gilt ausdrücklich auch für die gebildeten Menschen. Dies konnte man am Beispiel der Hetze gegen Ungeimpfte ja zur Genüge beobachten. Es gibt ja kaum einen Prominenten, der bei der Hatz auf Ungeimpfte nicht mitgemacht hätte. Und leider hat sich ausgerechnet die Bundesregierung in der Corona-Krise als verantwortungsloser Akteur gezeigt. Sie schürte nicht nur hemmungslos Angst, Panik und Schuldgefühle, sondern tat dies auch absichtlich und planvoll. Lesen Sie hierzu auch den verlinkten Bericht des Focus Online mit dem Titel »Wie bekommen wir Corona in den Griff? Internes Papier aus Innenministerium empfahl, den Deutschen Corona-Angst zu machen.« Gleichzeitig agierten die Bundesregierung, Zulassungsbehörden und große Teile der Wissenschaftscommunity irrational. Vormals selbstverständliche kritische Standards für die Zulassung und Überwachung von Medikamenten oder die Prüfung des medizinischen Nutzens waren plötzlich nicht mehr selbstverständlich. Lesen Sie hierzu auch den verlinkten Bericht der Nachdenkseiten zur Sicherheit der Impfstoffe. Anders formuliert: Das Denken und Fragestellen war verboten. Das Glauben und Gehorchen fortan eine nicht mehr diskutierbare Pflicht. Ein typisches Beispiel dafür: Die Krankenkasse BKK Provita entließ ihren Vorstandsvorsitzenden, weil dieser auf bedenkliche Fakten in Zusammenhang mit den gentechnischen Corona-Impfstoffen hingewiesen hatte. Nämlich, dass nach den Abrechnungsdaten der BKK, die er hochrechnen ließ auf ganz Deutschland, wesentlich mehr Menschen an Impfschäden litten und sich hatten behandeln lassen müssen, als das zuständige Paul-Ehrlich-Institut in seiner Studie erfasst hatte. In dem gesellschaftlichen Klima seiner Zeit reichte es aus, auf solche Tatsachen und Fakten auch nur hinzuweisen, um gekündigt zu werden. Als Jugendlicher habe ich nicht verstehen können, wie im Dritten Reich eine ganze Gesellschaft in einen inhumanen, verbrecherischen Faschismus umkippen konnte und habe darüber viel mit meinen Eltern gestritten. Inzwischen habe ich begriffen, das kann heute genauso schnell wieder passieren. Und diejenigen, die sich am lautesten als Demokraten gebärden, werden möglicherweise die Ersten sein, die dabei Hurra schreien. Denn wenn es eine Mehrheitsfraktion in Deutschland gibt, dann ist es die Fraktion der Konformisten und Opportunisten. Viele werden jetzt vielleicht denken, das ist doch nun wirklich übertrieben. Deshalb möchte ich meine obige Analyse jetzt an einigen Beispielen belegen und veranschaulichen, sowie um eine These ergänzen. Meine These lautet: Die politisch Korrekten, die sich selbst zumeist als linksliberal verorten, haben all das, was sie bei anderen, zum Beispiel Rechtsradikalen, so vehement bekämpfen, selbst in sich. Anders ausgedrückt: Die Antirassisten denken rassistisch. Die Diversitätsaktivisten sind wie die Rechtsradikalen von einem Homogenitätswahn besessen. Die Anhänger der Gender-Ideologie denken ausgesprochen sexistisch anstatt in universellen Menschenrechtskategorien. Und die angeblichen Kämpfer für Demokratie, Rechtsstaat und Freiheit in Politik und Medien denken wie der Staatsrechtler Karl Schmitt, der berühmt-berüchtigte Vordenker der Nazis. Er sah das Politische in der Unterscheidung zwischen Freund und Feind begründet. Der Rassismus der Antirassisten. Die Antirassisten klagen gern die bösen, alten, weißen Männer an. So heißt es zum Beispiel in einem politischen Feuilleton des Deutschlandfunkes, Zitat: Der alte und der alternde weiße Mann ist Hauptangriffsziel in der Genderdebatte. Zu Recht, meint Autor Enno Park. Denn der alte weiße Mann ist ignorant, lässt jede Empathie vermissen und stilisiert sich dann auch noch selbst zum Opfer. Zitat Ende. Da werden einer sozialen Gruppe kollektiv schlechte Eigenschaften zugeschrieben aufgrund der Hautfarbe, des Geschlechtes und des Alters. Also eine dreifache Diskriminierung und eine davon massiv rassistisch. Denn die schlechten Eigenschaften werden ja mit der Hautfarbe begründet. Genau das ist klassisch rassistisches Denken, ergänzt um Sexismus und Verachtung für alte Menschen. Man stelle sich einfach mal vor, so eine Formulierung würde auf Menschen mit schwarzer Hautfarbe oder auf Frauen bezogen. Es gäbe einen riesen Aufstand. Aber alte weiße Männer dürfen ganz selbstverständlich diskriminiert werden. In diesem verlinkten politischen Feuilleton des Deutschlandfunkes heißt es weiter, Zitat: Wir alten weißen Männer sind der Normalfall. Die Gesellschaft macht es uns weiterhin leicht, an die Schalthebel und Fleischtöpfe zu kommen. Für Frauen, Migranten und Behinderte sieht das völlig anders aus. Was wir ignorieren. Es ist ja nicht unsere Schuld, dass Frauen, Migranten und Behinderte keine alten weißen Männer sind. Es ist wirklich bemerkenswert, wie sehr wir auf dem Sockel unserer Privilegien hocken und niemandem wirklich zuhören, außer anderen alten weißen Männern. Zitat Ende. Da werden sich die weißen rumänischen Arbeiter, die ihre Heimat und ihre Familien verlassen mussten, um sich in der Fleischindustrie ausbeuten lassen zu müssen, um wirtschaftlich zu überleben, aber freuen. Sie sind privilegiert. Sie haben Macht. Auch die vielen weißen und insbesondere älteren Männer, die seit Jahren keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt haben, werden sich ein Bein abfreuen. Sie gehören zu den Privilegierten. Wie schön. Die edlen Rassisten von Fridays for Future. Ein weiteres Beispiel, dieses Mal von den edlen Aktivisten der Fridays for Future-Bewegung, die eine Musikerin wegen ihrer Frisur von einer geplanten Veranstaltung wieder ausluden. Die FAZ berichtete dazu in einem verlinkten Bericht, Zitat: Die Ortsgruppe in Hannover hatte Ronja Malzahn und ihre Band für einen für diesen Freitag geplanten Klimastreik mit Verweis auf Malzahns Dreadlocks kurzfristig wieder ausgeladen. Man wolle auf ein antikolonialistisches und antirassistisches Narrativ setzen. Daher sei es nicht vertretbar, eine weiße Person mit Dreadlocks auf unserer Bühne zu haben, hieß es in der Absage an die Künstlerin. Weiße Menschen mit Dreadlocks würden sich den Teil einer anderen Kultur aneignen, ohne die systematische Unterdrückung dahinter zu erleben. Wenn Malzahn sich die Dreadlocks abschneide, könne sie aber auftreten, hieß es weiter. Zitat Ende. Ähnliche Vorfälle gibt es immer wieder. So verbot eine Kita in Erfurt Kindern generell, sich zum Fasching zu verkleiden. Man wolle die Kinder sensibilisieren für Stereotype, berichtete die Welt in einem verlinkten Beitrag. Aber ist es nicht eine allzu kühne Behauptung, dies Rassismus zu nennen? Ich finde nein. Denn hinter diesen Vorwürfen steckt ja die Vorstellung, dass Kulturen sich nicht vermischen dürfen, sondern rein bleiben müssen. Genau das zeichnet rassistisches und völkisches Denken aus. Die Nationalsozialisten des Dritten Reiches hätten solche modernen Reinheitsfanatiker deshalb sofort als Geistesverwandte wahrgenommen. Der Sexismus der Genderideologen. Wenn man das Radio oder Fernsehen einschaltet, dann kann man sich eines sicher sein: Es wird geradezu zwangsneurotisch, pedantisch genau gegendert. Auch wenn es dabei zu sprachlichem Blödsinn kommt wie »Zwei Radfahrende kamen bei dem Unfall ums Leben«. Schön, dass heutzutage auch Tote noch Radfahren können. Diese Genderideologie der politisch Korrekten nimmt inzwischen immer absurdere Formen an. Selbst internationale Größen ihres Faches, wie die Hollywood-Schauspielerin Scarlett Johansson, bleiben nicht vor dem inquisitorischen Verfolgungswahn der Genderideologen verschont. Wie die französische Filmregisseurin Caroline Fourret in ihrem Buch Generation beleidigt berichtet, musste Johansson aufgrund des öffentlichen Druckes von Transgender-Aktivisten darauf verzichten, die Rolle eines transsexuellen Zuhälters in den 70er Jahren zu spielen. Fourret fragt zu Recht, warum eine große Hollywood-Schauspielerin davon abgehalten wird, eine Rolle zu spielen, die dazu beiträgt, Vorurteile abzubauen. Der Film würde ohne Scarlett Johansson schwieriger in die Kinos zu bringen sein und geringere Mittel haben und ein geringeres Publikumsecho bekommen. Fourret benennt die Motivation, die ihre Frage teilweise beantwortet, folgendermaßen, Zitat: Solche Anschuldigungen werden bisweilen von Schauspielerinnen erhoben, die selbst die Rolle nicht bekommen haben. Zitat Ende. Mit anderen Worten, es geht um das Geschäft. Und darum, einen lästigen Konkurrenten aus dem Wettbewerb zu entfernen, indem man ihn disqualifiziert. Das ist die eine Seite. Die andere Seite bei solchen Vorwürfen ist der darin zum Ausdruck kommende Sexismus. Menschen werden von diesen Ideologen nie als Menschen mit universell geltenden Rechten wahrgenommen, sondern immer an ihr Geschlecht und ihre sexuelle Orientierung erinnert und darauf reduziert. Wenn man dies konsequent weiterdenkt, dann dürften beispielsweise lesbische Schauspielerinnen wie Ulrike Volkerts, die in der Serie Tatort eine heterosexuelle Kommissarin spielt, diese Rolle nicht spielen, weil sie lesbisch ist. Und drückt es dann nicht auch eine bösartige, menschenfeindliche Verachtung von Opfern der Gesellschaft aus, wenn ein nichtsüchtiger, gesunder Schauspieler es sich anmaßt, einen Alkoholiker zu spielen? Die Homogenitätssucht der liberalen Eliten. Zum Schluss noch ein letztes Beispiel. In Zeitungen wie der Taz kann man immer wieder die Forderung nach Diversität lesen. Sehen Sie sich zum Beispiel den verlinkten Artikel an mit dem Titel »Diversität bei der Bundestagswahl – fehlende Vielfalt«. Aber natürlich nicht nur dort. Diversität ist sozusagen das Mantra des linksliberalen Milieus. Dagegen ist im Grundsatz ja auch nichts zu sagen. Es ist richtig, dass zum Beispiel in den Medien darauf geachtet wird, dass an prominenter Stelle, zum Beispiel im Fernsehen als Moderatoren, auch Menschen aus anderen Ethnien bzw. sogenannte People of Color vertreten sind und diese Diversität als etwas Selbstverständliches wahrgenommen wird. Es gibt bei der Forderung der liberalen Eliten nach Diversität nur einen kleinen Schönheitsfehler. Solange sich Diversität auf die Hautfarbe, die ethnische Herkunft, die Religion oder das Geschlecht bezieht, ist für sie Diversität ein absolutes Muss. Aber wehe, es weicht jemand vom Weltbild des liberalen Establishments auch nur einen Millimeter ab, dann ist ganz schnell Schluss mit der Diversität. Ganz nach dem Motto, wo kämen wir denn dahin, wenn jeder einfach eine abweichende Meinung haben darf? Auch was dieses Verhalten angeht, ist eine gewisse geistige Verwandtschaft zu autoritären und repressiven Regimen nicht zu übersehen. Und ein Politikverständnis, wie es der Staatsrechtler und Vordenker der Nazis, Carl Schmitt, formulierte. Für ihn war Politik die Unterscheidung zwischen Freund und Feind. Genau diese binäre Logik prägt leider immer mehr die aktuellen politischen Debatten. Eine Folge davon ist, dass Deutsche russischer Herkunft wegen des Ukraine-Krieges diskriminiert werden. Lesen Sie hierzu auch den verlinkten Bericht des Südwestfunkes mit dem Titel »Anfeindungen gegen Deutsche aus Russland. So bekommen Betroffene Hilfe«. Deshalb ist es so wichtig, solche totalitären Tendenzen als solche zu benennen und sich dagegen zu stellen. Was konkret zum Beispiel bedeutet, laut und vernehmlich zu protestieren, wenn Menschen, die beispielsweise eine vom Mainstream abweichende Meinung zum Ukraine-Krieg vertreten, als Putin-Versteher denunziert und diskriminiert werden, anstatt dass sachlich und mit Argumenten auf deren Standpunkt eingegangen wird. Das Gleiche gilt, wenn Bürgerproteste von der Regierung oder den Medien sofort in die rechte Ecke gestellt werden, ohne dass man sich mit ihnen in der Sache auseinandersetzt. Schlussfolgerung: Hinter den geschilderten Verhaltensweisen stecken antidemokratische und antiplurale Affekte, die die politisch korrekten SaubermännerInnen nicht wahrhaben wollen, denn sie halten sich ja für die Guten. Aber Menschen sind nun einmal ambivalente Wesen und das gilt natürlich auch für die SaubermännerInnen. Statt bei politischen Fragen zu moralisieren, sollte also besser gefragt werden, was ist unser oder mein Interesse? Erst recht bei existenziellen Fragen wie Krieg oder Frieden. Der 30-jährige Krieg hätte bis in die Gegenwart angedauert, wenn die damaligen Eliten nicht dazu in der Lage gewesen wären, sich von ihren religiös-moralischen Haltungen zu lösen und stattdessen nach ihren eigenen Interessen zu fragen. Deshalb waren sie in der Lage zu begreifen, dieser Krieg schadet mir mehr, als dass er mir nützt. Das Prinzip dahinter, sachlich nüchterne Interessenanalyse statt emotional aufgeladenes Moralisieren, ist auch heute das, was unsere Gesellschaft mehr voranbringen würde als selbstgerechtes Moralisieren. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.